The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen.
Hallo Sophie.
Hi Inga.
Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge, eurer Wunschfolge zu den planetaren Grenzen.
Und genau dieses Konzept der planetaren Grenzen wollen wir heute mit euch ein bisschen besser verstehen und auch beleuchten. Wo kommt es überhaupt her? Was genau sind die planetaren Grenzen? Es sind 9 an der Zahl, da wollen wir also auch tiefer eintauchen. Und natürlich, typisch für The Greener Business, auch den Schwenk dann hin zum Unternehmen machen mit euch. Also warum sollten Unternehmen dieses Konzept zumindest auch kennen und so ein bisschen verinnerlichen?
Ja, und tatsächlich lässt sich sagen, dass das Konzept der planetaren Grenzen zu den bahnbrechenden wissenschaftlichen Arbeiten unserer Zeit gehört. Es wurde maßgeblich entwickelt von Johann Rockström und 30 internationalen weiteren Wissenschaftlerinnen. Und ja, es hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Also ein Beispiel ist, dass Rockström der meistzitierte Wissenschaftler global mittlerweile ist. Zumindest habe ich das gelesen.
Das ist schon krass, ne?
Ja. Ja, und gleichzeitig greift auch die Politik immer wieder auf diesen Ansatz planetaren Grenzen. Er greift ihn immer wieder auf. Ne? Was war sozusagen das Bahnbrechende? In dem Artikel der Wissenschaftlerin »A Safe Operating Space for Humanity«, also auf Deutsch, ein sicherer Handlungsraum für die Menschen, hat Rockström und sein Team es geschafft, planetare Grenzen oder Belastbarkeitsgrenzen der Erde zu definieren, bei deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems Erde und damit dann eben auch die Lebensgrundlagen für uns Menschen gefährdet werden. Er hat für 9 zentrale Prozesse planetare Belastbarkeitsgrenzen definiert. Ja, und das Besondere ist an sich schon mal, dass er es überhaupt geschafft hat, dieses komplexe System Erde auf 9 zentrale Prozesse runterzubrechen. Und dann hat er es gleichzeitig auch geschafft, einen sicheren Handlungsspielraum für die Prozesse zu definieren. Das heißt, hat Messgrößen und Grenzwerte festlegen können. Und dann als letztes und dritter Punkt hat er eben auch bewerten können, wie stark der menschliche Einfluss auf diese Prozesse bereits ist. Und der Fokus ist ganz klar auch auf einem globalen Setting, das heißt, einzelne regionale Unterschiede auch in diesen Grenzwerten können nicht immer berücksichtigt werden, aber das ist eben auch das Besondere, es geht hier wirklich um das Big Picture.
Ja, und neben dem Aspekt, dass es sich also in erster Linie auf wirklich dieses globale Bild bezieht, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die planetaren Grenzen nur ökologische Grenzen betrachten. Und für jede dieser Grenzen gilt, es gibt also immer einen sicheren, wenn man so will, einen grünen Bereich. Das ist dieser sichere Handlungsspielraum. Und wird dieser überschritten, kommt man zunächst in eine Gefahrenzone, wenn wir jetzt mal in so einem Ampelbild bleiben, in so einer gelben Zone. Und diese Schwellenwerte, die sind natürlich immer sehr fließend und auch mit einer gewissen Unsicherheit belegt. Aber wenn wir also unseren grünen Bereich verlassen und in diese gelbe Zone kommen, dann ist es wirklich so, dass die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit wirklich der Erde und der Natur einfach an ihre Grenzen stößt und dass hier die Veränderungen spürbar werden, ne, sichtbar werden und ganze Systeme oder auch Prozesse eben im Erdsystem sich verändern. Und geht man dann noch weiter von diesem sicheren Handlungsspielraum weg und wird die Grenze sozusagen noch stärker überschritten, dann kommt man in eine rote Zone. Ne? Und das bedeutet eben wirklich Gefahr, und zwar die Gefahr, dass sogenannte Kippelemente ausgelöst werden. Und wenn wir diese Kippelemente auslösen, also das überschreiten, dann können also sehr abrupte und auch unumkehrbare Folgen hervorgerufen werden. Wenn ihr vielleicht dazu ein bisschen recherchiert oder auch unsere Veröffentlichungen dazu so ein bisschen anschaut, dann seht ihr, dass das immer als so eine Art, als Foodie, als so Pizza oder Kuchenstücke dargestellt wird. Und ne, da also mit diesem grünen Bereich in der Mitte und dann strahlt das alles so nach außen. Und Inga hat es gesagt, 2009 wurde also die erste Veröffentlichung in der Nature dazu gemacht und seitdem wird total viel daran gearbeitet. Ne? Die Modelle werden mit neuen Daten gefüttert. Das entwickelt sich alles weiter. Die Überschreitung der Grenzen, das wird in regelmäßigen Abständen neu bewertet. Ne? Es wird auch geschaut, kann man vielleicht soziale Dimensionen mit reinbringen, Stichwort Donut-Modell. Also das steht nicht still, ja? Es ist nicht ein Stein gemeißelt seit 2009, sondern man sieht hier schon ja, eine regelrechte Evolution einfach des Themas auch.
Ja, was wir jetzt gerne mit euch machen würden, ist, dass wir einmal durch die planetaren Grenzen gehen, euch ein bisschen Hintergrund erzählen, zu erklären, wo ist die Grenze definiert und auch Folgen darzulegen, wenn eine Grenze überschritten wird. Und natürlich kann das hier nicht in allen Details und in der wissenschaftlichen Tiefe dargestellt werden, wie vielleicht andere Wissenschaftler das tun würden. Aber uns geht es hier wirklich auch um die Vermittlung der Kernbotschaften und auch sozusagen der Zusammenhänge. Denn das ist, glaube ich, das, was eben auch dieses Modell ausmacht.
Ja, absolut. Leg los!
Starten würden wir mit dem Klimawandel. Die meisten sind ja vertraut mit der Thematik. Es ist auch in der Öffentlichkeit eben breit diskutiert. Und der Grund, warum wir eben die Erderwärmung sehen, durch den Eintrag von CO2 und die Verstärkung des Treibhauseffektes. Die wichtigste Messgröße, die die Wissenschaftler gesetzt haben, ist eben auch die atmosphärische CO2-Konzentration. Und du hattest ja eben schön gesagt, wie sozusagen der Übertritt von Grün in Gelb in Rot ist. Und hier ist der Grenzwert sozusagen für den sicheren Bereich 350 Parts per Million. Allerdings haben wir in der aktuellen Lage diesen Wert schon weit überschritten. Wir liegen aktuell bei 421 Parts per Million. Also das ist laut Juli 2023. Das heißt, wir sind hier schon tief in der unsicheren Zone und stehen kurz vor den Kipppunkten, ne? Insbesondere beispielsweise die Eisschmelze in der Arktis und Antarktis. Und ja, die Folgen sind dann nochmal abrupte Veränderungen im Klimasystem und eine stärkere Erderwärmung. Und wenn beispielsweise die Gletscher schmelzen, dann führt das auch wieder zu weiteren Kipppunkten, hat Einflüsse auf ja, andere Gebiete der Erde und das führt dann wieder zu extremen Wetterereignissen. Und aktuell kann man gerne mal nach Griechenland schauen, mit dem Starkregen, Überschwemmungen, Hitze, Dürre, Waldbrände etc.
Ja, die nächsten vier Grenzen, die wir uns anschauen, betreffen alle die Biosphäre der Erde. Grenze Nummer 2 ist die Unversehrtheit der Biosphäre. Und die Biosphäre, ich denke, das ist auch, kann man aus dem Wort schon herauslesen, umfasst wirklich alle Räume auf der Erde, in denen es Lebewesen gibt, Pflanzen, Tiere. Und nur eine intakte Biosphäre ist auch dann in der Lage, die Leistungen für uns zu erbringen. Ne? Allen voran natürlich das Klima zu stabilisieren, aber eben auch Nährstoffkreisläufe am Laufen zu halten und zahlreiche andere Funktionen. Diese Grenze besteht aus zwei Teilen. Dieser erste Teil betrifft das Thema Arten und genetische Vielfalt. Und hier ist der Indikator die Aussterberate, also die ausgestorbenen Arten je Millionen Arten. Und diese globale Grenze wurde auf 10 ausgestorbene Arten je Millionen Arten festgelegt. Und die wurde so weit überschritten, nämlich mit 100 bis 1000, dass wir da also schon, und das Wort ist krass, aber ich denke, in dem Zusammenhang kann man es nutzen, in einem Massenaussterben sind. Der zweite Indikator hier sind die Ökosystemfunktionen. Da geht es also wirklich darum, wie intakt ist die Biodiversität. Und hier schaut man einfach, wie weit vom vorindustriellen Niveau haben wir uns wegbewegt. Das ist noch mit sehr großer Unsicherheit einfach bemessen, das wirklich zu bewerten. Deswegen gilt diese Grenze einfach als noch nicht fundiert genug bewertet. Man kann aber einzelne regionale Erhebungen, wenn man das anschaut, ja schon erahnen, dass hier das nichts Gutes bedeutet. Was sind die Folgen? Nun, die genetische Vielfalt, die ist nötig, eben besonders auch, um sich auf die verändernden Bedingungen anzupassen, zum Beispiel eben die Klimaveränderungen. Und die Ökosystemleistungen wie Bestäubung oder Klimaregulierung sind einfach essentiell für Nahrungsmittelanbau, unser Leben allgemein. Und ohne Biodiversität gibt es zum Beispiel eben auch keine Stoffkreisläufe.
Und ähnlich ist es eben auch mit der nächsten planetaren Grenze, und zwar sind das die Landnutzungsänderungen. Und durch Landwirtschaft, Siedlungsbau werden immer mehr Wälder in Nutzfläche umgewandelt. Also in Deutschland ist es zum Beispiel die Hälfte aller Flächen in den letzten 50 Jahren. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne?
Das ist ultra krass, ja.
Wälder haben nicht nur einen wichtigen Einfluss auf die Klimaregulierung, sind Ort der Wasserspeicherung, der Nährstoffkreislaufe, aber auch eben der Artenvielfalt. Und deshalb ist es essentiell, dass ein Großteil der natürlichen Waldgebiete mitsamt aller Ökosysteme erhalten bleibt, um die natürlichen Kapazitäten des Erdsystems und auch die Regulierungskapazitäten eben nicht überzustrapazieren. Und deshalb wurde eine Grenze von den Wissenschaftlern festgesetzt und die basiert auf dem Anteil der bestehenden Waldflächen. Vorher war das mal Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, aber eben aufgrund der hohen Bedeutung von Wald wurde das nochmal verschoben. Und hier ist eben die Grenze bei 75% der vorindustriellen globalen Waldfläche. Das heißt, der Anteil der natürlichen Waldgebiete darf nicht weniger als 75% der vorindustriellen globalen Waldfläche sein. Und hier sind wir auch schon sehr stark in der roten Zone, denn 2015 waren bereits nur noch 62% der natürlichen Waldgebiete in ihrer Form so vorhanden. Es gibt auch noch eine regionale Grenze, die ist dann beispielsweise für den Amazonas oder für die Regenwälder noch etwas strenger. Ja, aber letztendlich ist es die gleiche Folge oder die gleiche Problematik, die entsteht, ne, wenn zu viel Wälder verloren gehen. Also die regulierende Wirkung hatten wir eben schon gesagt. Ja, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Wälder eine CO2-Senke sind. Und wenn die wegfallen, dann hat das natürlich nochmal gravierende Wirkung auch auf die anderen, insbesondere auch auf die Artenvielfaltgrenze als auch den Klimawandel. Und letztendlich verliert auch dann die Erde die regulierende Wirkung, was beispielsweise Wasserspeicher oder auch Nährstoffkreisläufe betrifft.
Die vierte Grenze, die wir euch vorstellen wollen und die Oxfam hier entwickelt hat, die befasst sich sozusagen genau eben mit dem Thema Wasser. Genauer genommen eben mit dem Süßwasserverbrauch und der Süßwasserveränderung. Und die Wasserkreisläufe, die sind super essentiell für das Leben von allen, also Pflanze, Tier, Menschen. Das heißt, es geht immer los mit einer Verdunstung. Wir haben den Wasserdampf in der Atmosphäre, wir haben Niederschlag, wir haben feuchten Boden und Wasser in Flüssen und Seen. Und dann geht das eben alles wieder von vorn los. Also das ist so, ne, der Quell allen Lebens. Und je nachdem, wo in diesem Wasserkreislauf sich das Wasser eben gerade befindet, lässt es sich unterscheiden in grünes Wasser, das ist also alles Wasser, was im Boden gespeichert ist, also Bodenfeuchte oder auch das Wasser in den Pflanzen, oder blaues Wasser. Blaues Wasser ist wirklich so das Oberflächenwasser, also alles, was in Flüssen, in Seen ist, aber eben auch das Eis. Ne? Das Schmelzen der Eisschilde haben wir auch schon gesprochen, also das Eis in den Gletschern und auch in den Polregionen. Und weil eben beide Wasserarten sehr, sehr wichtig sind, hat man eben hier zwei Indikatoren festgelegt. Zum einen also die Nutzung des blauen Wassers. Und hier sagt man also, dass wir nicht mehr als 4000 Kubikkilometer pro Jahr entnehmen dürfen. Diese Grenze ist tatsächlich nicht überschritten. Wir entnehmen nur 65% eben dieser festgelegten Menge. Das heißt, wir sind hier wirklich im grünen Bereich. Vom grünen Bereich zum grünen Wasser, das wurde also 2022 erst zu dem Konzept hinzugefügt. Und hier schaut man, wie entwickelt sich die Bodenfeuchte in den Wurzelzonen und vergleicht das eben auch wieder mit dem vorindustriellen Niveau. Und diese Grenze kann man also überschreiten im Sinne von, es ist also zu feucht oder es ist eben zu trocken. Hier kann man also sagen, dass diese Grenze als überschritten bewertet wurde. Das heißt also, diese Veränderung der Bodenfeuchte, die ist einfach zu stark. Und wer also jetzt nochmal das Thema Wasser genauer verstehen will, kleine Eigenwerbung an dieser Stelle, hört doch auch gerne mal rein in unsere Folge zum Thema Wasserrisiko und Wassermanagement. Denn dieser Mangel an Wasser oder eben auch der Überfluss an falschen Stellen hat natürlich gravierende Auswirkungen auf unsere Ernährungssicherheit, auf den Lebensraum, Klimaregulierung und natürlich aus der Unternehmensperspektive, das darf man nicht vergessen, auch auf die Produktion, Transport und auch einfach auf das Thema sozialer Frieden.
Ja, und jetzt haben wir schon drei planetaren Grenzen, die sich auf die Biosphäre beziehen. Jetzt kommt die vierte und letzte, die sich darauf bezieht. Und zwar handelt es sich um die Stoffkreisläufe. Und hiermit ist insbesondere Phosphor und Stickstoff gemeint, denn die beiden sind zwei der sehr wichtigen Nährstoffe für Lebewesen und Pflanzen. Wir brauchen die zum Beispiel, um Grundbausteine für unsere Körper herzustellen, Proteine oder auch die Erbsubstanz DNS. Lass uns erstmal jetzt vielleicht in den Stickstoffkreislauf reinschauen. In den letzten 50 bis 100 Jahren hat der Mensch massiv eingegriffen in diese Kreisläufe und hier insbesondere in den letzten 100 Jahren, wo durch den Menschen sehr viel Stickstoff jetzt in Umlauf gekommen ist, ist zum einen durch die Landwirtschaft und Nutztierhaltung, in dem sehr viel Gülle und damit Stickstoff auf dem Feld gelandet ist, oder beispielsweise auch durch die industrielle Herstellung von Kunstdünger.
Danke, Haber-Bosch.
Ja, genau. Und das heißt jetzt, dass wir echt Stickstoff im Überfluss vorhanden haben, mehr als eigentlich ein stabiles Gleichgewicht aushalten kann. Und genau deshalb wurde hier auch eine Grenze festgelegt. Die ist allerdings auch mehr als doppelt überschritten. Das heißt auch, ja, wir sind hier im tief unsicheren Bereich mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Also zum einen kann die Ausbringung von Dünger, dadurch kann Ammoniak als Gas freigesetzt werden, was wiederum auch zur Feinstaubbildung beitragen kann. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das für Konsequenzen hat. Dann ist natürlich eine Menge an Dünger, die von Pflanzen oder Bodenpartikeln nicht aufgenommen werden kann, die landet dann wiederum im Wasser, auch im Trinkwasser, kann da als Nitrat eben auch gesundheitsgefährdend werden. Oder auch zu viel Stickstoff kann bei feuchten Böden dann nochmal Lachgas produzieren. Das ist ein Treibhausgas, das eine 300-fach höhere Klimawirkung hat als CO2. Und auch bei dem Phosphorkreislauf hat der Mensch massiv eingegriffen. Da ist es eben nicht ein chemisches Verfahren, sondern indem wir Phosphor aus Minen abbauen und er als Dünger auch in die Umwelt bringen. Hier ist eben auch die Grenze überschritten und zwar auch mehr als doppelt so viel, wie okay wäre für einen sicheren Status. Und das hat auch gravierendste Auswirkungen auf die Umwelt, denn der überschüssige Phosphor wird zum Beispiel in Gewässer und Meere geschwemmt. Das führt zum einen zum übermäßigen Algenwachstum, führt aber auch zu einer Sauerstoffverarmung in den Gewässern und auch in den Meeren. Und da gibt es mittlerweile schon große Todeszonen in den Meeren, die dann eben auch wiederum ein Massensterben verursachen. Ne? Also alles hängt zusammen.
Ja. Und weiter geht es mit den planetaren Grenzen. Wir bleiben direkt im Ozean, denn die planetare Grenze Nummer 6 beschreibt also die Versauerung der Ozeane. Und dazu muss man verstehen, dass die Ozeane an sich auch Kohlenstoffsenken sind. Das heißt, sie nehmen sehr viel CO2 auf. Und zwar ein Drittel des weltweiten CO2s. Also das fand ich auch eine ziemlich hohe Zahl. Dieses Aufnehmen, das erfolgt zum einen, weil sich das CO2 teilweise eben im Wasser löst und zum anderen aber eben auch durch die Wasserorganismen, die im Ozean leben, einfach aufgenommen und in ihren Körperbau eingebunden wird. Was passiert, wenn das CO2 aufgenommen wird? Es bildet erstmal Kohlensäure. It's getting nerdy hier. Das zerfällt dann in Carbonate und auch in Wasserstoffionen. Und diese Wasserstoffionen sorgen dafür, dass der pH-Wert verringert wird. Ihr kennt vielleicht noch diese pH-Wert-Teststreifen aus dem Schulunterricht. Je geringer dieser pH-Wert eben ist, desto saurer ist der Ozean. Also er ist noch keine Säure per Definition, aber er ist eben saurer, als er sein sollte, als er früher war. Die Grenze ist eben hier auch gewählt, eben nicht unter 80% des vorindustriellen Wertes zu gelangen. Aktuell liegen wir hier bei 88%, das heißt, wir haben die Grenze noch nicht überschritten. Global haben wir sie nicht überschritten, ne? Aber regional, du hattest die Todeszonen und so weiter auch angesprochen, regional gibt es eben auch bei der Versauerung der Ozeane Gebiete, wo es eben wirklich schon kritisch ist.
Ich habe dazu auch noch gelesen, dass die Ozeane insgesamt 26% saurer sind im Durchschnitt, ne?
Also das, ja, das ist dann schon viel, ne? Und was passiert dann, wenn eben die Umgebung eben saurer wird oder dann vielleicht auch zu sauer ist? Diese Carbonate, die werden also benötigt, damit Muscheln, Korallen und eben andere Schalentiere ihre Schale davon aufbauen können. wenn das Wasser zu sauer ist, ist es halt sehr, sehr schwierig. Und im Extremfall lösen die sich dann sogar wieder auf, wenn es also zu sauer wird. Und da kann man sich, denke ich, vorstellen, wie empfindlich das Ökosystem einfach dadurch gestört wird. Denn da gehen ganze Nahrungsketten kaputt, Filteraufgaben, also ne, Korallen erfüllen ja auch große Filteraufgaben, auch Muscheln, ne? Und auch Brutstätten für andere Fische, andere Arten fallen dann einfach weg.
Ja, es ist sehr dramatisch, ne? Und auch sehr besorgniserregend. Und gleichzeitig, ja, ne, gibt es auch immer wieder ja, Maßnahmen. Beispielsweise vor New York werden dann mal Austernbänke gepflanzt, die eben nochmal das renaturisieren sollen. Aber erstmal sind das natürlich harte Fakten, die es auch nochmal in dem Gesamtkontext auch nochmal einzuordnen gilt. Ja, und jetzt haben wir noch zwei weitere Grenzen vor uns liegen und bei denen sind keine Grenzen definiert. Die eine planetare Grenze ist sozusagen die Einbringung neuartiger Substanzen und damit ist gemeint, dass alle Novel Entities beziehungsweise ja, alle neuen Materialien und Stoffe, die der Mensch in die Umwelt in den letzten 50 bis 100 Jahren gebracht hat. Ne? Und ja, gibt es auch sehr große Zahl, ne? Ich habe hier 350.000 Chemikalien, die auf dem globalen Markt nun sind, ne? Lösungsmittel, Pestizide, Medikamente, Kunststoffe, Weichmacher, ne? Die Liste ist lang. Dann gehört aber auch zu diesen neuartigen Substanzen Nanomaterialien und Mikroplastik, immer wieder auch ein Thema in der öffentlichen Debatte und aber auch, ne, radioaktive Abfälle, Schwermetalle, seltene Erden und alle die werden erst durch den Menschen in den Umlauf gebracht. Und dadurch, dass es so viele verschiedene Substanzen sind, ist es den Wissenschaftlern bisher noch nicht möglich gewesen, eine quantifizierte Grenze festzulegen. Kann man auch nachvollziehen. Mhm. Auf jeden Fall sind die Forscher sich aber trotzdem einig, auch wenn es keine quantifizierbare Grenze gibt, dass hier aufgrund der Masse auf jeden Fall auch der grüne Bereich schon überschritten ist. Ja, und der Einfluss, was das alles mit den Menschen, mit der Umwelt, mit den Ökosystemen macht, das wird als auch gravierend beurteilt, ist aber noch auch abzuwarten, wie genau sich das alles dann entwickeln wird.
Eine zweite Grenze, die sozusagen den Wissenschaftlern auch noch extremes Kopfzerbrechen bereitet, ist die achte Grenze, die wir euch vorstellen wollen. Und das ist das Thema der atmosphärischen Aerosolbelastung. Das wird auch oft als Luftverschmutzungsgrenze betitelt. Und Aerosole sind erstmal einfach nur kleine Partikel und die können einen entweder auf natürliche Weise vorkommen, wie zum Beispiel durch Pollenflug oder durch Asche aus Vulkanausbrüchen. Oder, ne, das ist auch immer mal wieder in den Medien, das Thema Sahara-Sand, ne, dass der sozusagen bis zu uns hier nach Deutschland geweht wird. Das sind also so natürliche Quellen für Aerosole. Oder aber es gibt menschgemachte. Und das können Ruß und Rückstände eben aus Verbrennungen sein. Das kann aber auch zum Beispiel Reifenabrieb aus dem Verkehr sein. Und allgemein, ne, wenn man jetzt mal an das Thema Smog denkt, wenn man die Hand vor Augen nicht sieht, das sind Aerosole. Und aktuell stammen tatsächlich 75% dieser Aerosole aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, ne, da hat der Mensch wieder die Finger im Spiel. Man kann sich vorstellen, dass das total regional unterschiedlich ist. Das macht also die wirklich globale Bewertung sehr, sehr schwer. Es gibt regionale Beispielmessungen und die zeigen eigentlich, zum Beispiel in Südostasien, dass dieser Grenzwert eigentlich schon überschritten ist auch. Und was ich hier nochmal ganz interessant fand, ist nämlich das Thema, welche Folgen haben denn die Aerosole? Und zum einen ist es also so, dass die Aerosole eine starke Auswirkung auch auf das Klimasystem haben. Und zwar dimmen sie und reflektieren das Sonnenlicht. Das heißt also, sie haben erstmal eine kühlende Wirkung. Und das fand ich irgendwie einen verrückten Gedanken. Ne? Wir tragen hier etwas ein und im Moment, So schätzen die Wissenschaftler, etwa 40% des Temperaturanstiegs wird eben durch die Aerosole nochmal abgefedert. Also das ist doch krass.
Das muss man sich auch mal vor Augen halten, was es bedeuten würde, wenn wir dann sagen, dieses
Problem lösen. Ja,
oder Klimabiest dann wirklich in voller Gänze kennenlernen. Ne?
Ja, Genau. Also das fand ich wirklich erstaunlich. Und da sieht man auch mal, wie komplex wirklich diese Wechselwirkungen sind. Ne? Wenn man an einer Grenze schraubt, kann es sein, dass das eben auch negative Auswirkungen auf andere hat. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen hat es aber eben auch Folgen auf die menschliche Gesundheit. Atemwegserkrankungen sind so eine direkte Folge. Und jedes Jahr, so geht man davon aus, sterben 7,5 Millionen Menschen daran. Und die Lebenserwartung wird um etwa 3 Jahre reduziert, nur durch die Aerosole. Also das sind doch auch ziemlich schmerzhafte Zahlen, ehrlich gesagt.
Und auch welche, die so in der Gänze nicht bekannt sind, ne? Oder zumindest nicht in den übergreifenden Zusammenhängen. Ja, nach diesen vielen sehr eindringlichen Daten und Fakten habe ich jetzt abschließend noch ein Positivbeispiel. Und zwar geht es hier um die erste und einzige Grenze, bei der wir als Menschheit in die richtige Richtung gelaufen sind. Und zwar heißt die Grenze stratosphärischer Ozonabbau. Die Ozonschicht, das wissen die meisten, die hilft uns vor kurzwelliger ultravioletter Strahlung zu schützen. Denn die Ozonschicht filtert die UV-Strahlung. Nun ist aber so, durch den menschlichen Eintrag von Chemikalien, insbesondere auch FCKW, kann die Ozonschicht zerstört werden oder ja, dünner werden. Und deshalb wurde eben eine planetare Grenze gesetzt und die heißt Stärke der Ozonschicht. Die wird dann gemessen in einer Dobson-Einheit. Das ist, glaube ich, hier, kann man mal gehört haben, aber wollen wir nicht stärker darauf eingehen. Und da ist es so, dass wir aufgrund der Folgen der Grenzüberschreitung, das haben die Menschen relativ schnell in den 1980ern gemerkt, als das Ozonloch bekannt wurde, dass es eben gravierende Risiken auch für die menschliche Gesundheit haben kann, ne? Stichwort Hautkrebs. Und dann hat sich die Weltgemeinschaft halt sehr schnell berappelt und ist zu einem internationalen Abkommen gekommen, ne? Dem Montreal-Abkommen. Und seitdem, zusammen mit den Folgeabkommen, hat man es geschafft, wirklich den Ausstoß von diesen FCKWs so einzudämmen, dass das Ozonloch sich wieder hat schließen können. Es wurde eine Grenze gesetzt, die wurde überschritten und durch Einlenken der Weltgemeinschaft sind wir heute wirklich wieder im sicheren grünen Bereich. Und das ist ein tolles Beispiel, was wir uns eigentlich zum Anlass nehmen sollten, auch in den anderen planetaren Grenzen schneller voranzuschreiten.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir natürlich im Schweinsgalopp die einzelnen planetaren Grenzen durchlaufen. Wir haben hier noch einen Tipp, eine Doku, und zwar von und mit Rockström, diesem schwedischen Wissenschaftler, und David Attenborough, diesem sehr bekannten Tier- und ja, Weltfilmer, würde ich sagen. Und sie heißt Breaking Boundaries. Und ja, aus unserer Sicht ist es wirklich eine sehr eindrückliche Dokumentation mit sehr schönen und ergreifenden Bildern, aber eben auch durch den wissenschaftlichen Beitrag von Rockström eine wirklich valide und auch verständlich erklärte Darstellung der planetaren Grenzen.
Also genau.
Empfehlung.
Ja, jetzt hatten wir uns das ganze Konzept, die einzelnen Grenzen angeschaut und jetzt können wir uns natürlich fragen, was hat das jetzt mit Unternehmen zu tun oder wie kriegt man das jetzt übertragen? Und unserer Meinung nach ist es so, dass das Konzept auf jeden Fall den Unternehmen helfen kann, den Carbon Tunnel, also diese alleinige Fokussierung auf Emissionsreduktion, diesen Carbon Tunnel also zu verlassen. Und es zeigt eben die anderen Handlungsfelder auf, die für die Unternehmen ebenfalls zu Risiken führen können. Es kann also Verknüpfungsrisiken geben und die können sich eben auch an gewissen Stellen dann kumulieren und eben zu größeren Klumpenrisiken für die Unternehmen werden.
Gleichzeitig ist auf jeden Fall unser Eindruck, also die planetaren Grenzen sind keine Handlungsanleitung, zum Beispiel welches Unternehmen welchen Anteil am Safe Operating Space erhält oder wer wie viel verschmutzen darf. Also wie wir bei dem Ozonbeispiel gesehen haben, ne, es braucht dann nochmal internationale, ja dann auch nationale Akteure, die Weltgemeinschaft, die sich dann zu einem gemeinsamen Ziel committet, wie zum Beispiel Pariser Klimaabkommen. Und dann muss es dann irgendwie nochmal ein Herunterbrechen geben, ne? Dann auf einzelne Länder und dann Wirtschaftszweige, Unternehmen etc. Das heißt, ne, da ist dann nochmal einiges an Arbeit eigentlich notwendig, damit die Unternehmen wirklich damit arbeiten können.
Vielleicht wichtig nochmal zu verstehen ist, wir haben jetzt erstmal gezeigt, wo haben wir diese Grenzen überhaupt überschritten. Wir haben im Ozonbereich gesehen, man kann gegenwirken. Und wie kann man jetzt gegenwirken? Auch da ist wirklich diese Dokumentation sehr, sehr gut und auf den Punkt. Und hier ist es also so, dass alles, was auf das Thema Klima einzielt, allen voran erneuerbare Energien, das ist das, was gemacht werden muss. Als nächstes geht es darum, wirklich sich im Bereich Aufforstung zu engagieren, beziehungsweise eben einen Entwaldungsstopp zu erreichen. Hier wieder im Unternehmenskontext sei genannt, ne, die entwaldungsfreie Lieferkette zum Beispiel. Ne? Also auch da geht es in diese Richtung. Gesunde Ernährung ist key, also nicht nur für einen selbst, ne, der dann eben gesund sich ernährt, sondern tatsächlich ist also klar, vegan, vegetarische, fleischreduzierte Ernährung hat eben auch einen massiven Effekt auf ja, Ökosysteme, aufs Klima und viele eben dieser planetaren Grenzen. Und einfach auch keinen Abfall zu hinterlassen, also in Richtung Kreislaufwirtschaft sich zu bewegen, ist eben auch hier ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das gilt eben für Personen genauso wie für Unternehmen, denn in diesen Bereichen liegen eben auch die unternehmerischen Opportunities der Zukunft. Und jetzt noch einmal das Wichtigste zusammengefasst.
Es gibt 9 planetare Grenzen. Bezogen auf die 9 gibt es dann 12 Indikatoren. Es gibt zum Beispiel welche wie den Stoffkreislauf, die haben 2, wie Phosphor und Stickstoff. 7 bereits überschritten. 2 sind noch nicht ausreichend erforscht, beziehungsweise es gibt keinen geeigneten Indikator. Und bei 3 sind wir noch im Safe Operating Space. Und das betrifft Ozeanversauerung, Ozonschicht und blaues Wasser.
Das zweite Takeaway ist, das Konzept der planetaren Grenzen ist für eine 1:1 Übertragung ins Unternehmen nicht geeignet. Es kann aber helfen, den Carbon Tunnel eben zu verlassen und sich auch mit anderen Themen zu befassen, die ja das Geschäft am Ende auch langfristig gefährden können.
Ja, und wir haben die Grenzen geschlossen mit etwas Positivem und wollen jetzt auch schließen. Also wenn die Weltgemeinschaft frühzeitig auf die Wissenschaft hört und deren Alarmsignale, wie beispielsweise bei der planetaren Grenze Ozonschicht, dann kann das Ruder wieder rumgerissen werden mit klaren Maßnahmen und eben strenger Umsetzung.
Ja, und damit ist nicht nur unser langer Tag und diese Folge zu Ende, für die wir tatsächlich mehrere Anläufe gebraucht haben, weil immer etwas dazwischen war. Ja, und ich freue mich, dass wir es jetzt wirklich geschafft haben, dieses Thema wirklich ins Mikro zu bringen, denn es hat uns wirklich sehr, sehr beschäftigt. Und wenn ihr uns gern zuhört, dann freuen wir uns, wenn ihr auch die nächste Folge einschaltet. Da befassen wir uns mit der CSRD. Und ansonsten gilt wie immer, folgt uns, lasst uns Sterne da und gebt uns auch gerne Feedback.
Wir freuen uns. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.
The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.